Guten Tag, meine Damen und Herren, und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir haben in unserem Gesangbuch eine Hymne, ein Lied mit dem Titel »Nicht aufgrund eigener Kraft«. Und das ist das Thema der heutigen Predigt. Wenn Sie durch Probleme gehen, wenn Sie kontinuierlich in einer Situation stecken, wo Sie verzweifelt mit sich sind, weil Sie meinen, Sie könnten einfach nicht weitermachen. Sie könnten einfach nicht das tun, was sie tun sollten. Sie leben letztendlich laufend und ständig in einer psychologischen Sperre. Dann kann es daran liegen, ich möchte fast sagen, dann liegt es daran, dass sie versuchen, ihre Probleme aus eigener Kraft zu lösen. Und wissen Sie, wenn sie das versuchen, werden sie es niemals schaffen. Die Predigt heute wird sich mit der Tatsache beschäftigen, dass sie Gottes Kraft in ihrem Leben brauchen. Nun, ich weiß, einige werden höchstwahrscheinlich dies wieder missverstehen. Wie vieles, was ich so in den Predigten gesagt habe, und ich gebe ja schon seit 7, 8, 9 Jahren Predigten, die auf dem Internet gepostet sind, oder vieles, was in unserer Literatur steht, wird missverstanden. Warum wird es missverstanden? Weil man nicht richtig zuhört. Weil man nicht richtig liest, was gesagt wird. Man bekommt Brocken mit, aber nicht den Gesamtzusammenhang. Und so ist mir total klar, dass auch heute einige wieder missverstehen werden, was ich sage. Als ich auf diese Predigt mich vorbereitet habe, wurde mir das bewusst. Und so möchte ich vorne herein schon sagen, dass es geht um die Kraft Gottes. Aber die Kraft Gottes alleine wird es nicht bewirken. Sie haben auch eine Verantwortung, auf die ich immer und immer wieder eingehen werde heute. Aber das Wichtige ist, auch diese eigene Verantwortung darf jetzt nicht die Kraft Gottes missachten. Schauen Sie, es ist eine delikate Balance, um die es mir geht, um die es Ihnen gehen muss. Also schauen wir uns einmal einige Stellen an, die uns zeigen, dass wenn wir alleine kämpfen, dann werden wir nicht siegen. Wir werden verlieren. Gott muss für uns kämpfen. Er gibt uns die Kraft. Er kräftigt uns. Aber wir haben eine Verantwortung. In 2. Mose 14 fangen wir mit einer berühmten Stelle an. Es ging darum, dass die Israeliten aus Ägypten geflohen sind, mit einer hohen Hand, wie es heißt. Die waren total enthusiastisch, die waren total erfreut darüber, dass sie jetzt aus dieser Sklaverei, der Gefangenschaft herausgekommen waren. Und dann hat der Pharao und seine Armee die Verfolgung aufgenommen. Und da waren sie natürlich voller Verzweiflung. Das sah ja auch ziemlich böse aus. Lesen wir einmal die gesamte Episode. 2. Mose 14, angefangen Vers 8. Denn der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, sodass er den Kindern Israel nachjagte. Schauen Sie, Gott ließ das zu. Er ließ das zu, auch um die Israeliten zu prüfen. Aber die Kinder Israel waren durch eine hohe Hand ausgezogen, also voller Freude, voller Enthusiasmus, voller Glaube. Und die Ägypter, Vers 9, die jagten ihn mit allen Rossen, Wagen, Reitern und mit dem ganzen Heer des Pharao nach und holten sie ein, als sie sich am Meer bei Phi Hahiroth vor Baal Zephon gelagert hat. Und nebenbei gesagt, lese ich heute ausschließlich aus der Lutherbibel von 2009. Vers 10. Und als der Pharao nah herankam, da hoben die Kinder Israel ihre Augen auf. Und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Und da fürchteten sich die Kinder Israel sehr. Also zunächst war die hohe Hand, der Enthusiasmus, und jetzt war die große Furcht. Sie schrien zum Herrn und sagten zu Mose, und jetzt kommt die Anschuldigung. Jetzt muss ja jemand dafür verantwortlich sein, dass diese Situation eingetreten ist. So sagten sie zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, sodass wir in der Wüste starben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Nun, die wollten alle aus Ägypten raus, aber auf einmal war es jetzt der Mose, der war verantwortlich. Ist es nicht das, was wir dir schon in Ägypten gesagt haben? Lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre ja besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Schauen Sie, das passiert auch manchmal. Dann ist man in einer Situation, jetzt ist man in der Kirche Gottes. Ach, früher ging es aber viel besser und jetzt hat man diese Probleme. Warum hat mich Gott nicht in Ruhe gelassen? Warum hat uns diese Kirche nicht in Ruhe gelassen? Warum hat uns dieser Herr Link nicht in Ruhe gelassen? Wäre besser gewesen, man hätte dem gar nicht zugehört. Vers 13. Mose aber sagte zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für eine Rettung der Herr euch heute bereiten wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, da werdet ihr sie in Ewigkeit nie mehr sehen. Und der Herr wird für euch streiten oder kämpfen, und ihr werdet stille sein, oder wie es auch übersetzt werden kann, ihr werdet euren Frieden behalten. Der Mose hatte da noch sehr viel Geduld mit denen. Später dann nicht mehr so, als die immer wieder gemurrt haben, immer wieder ihn verantwortlich gemacht haben für ihre eigenen Unzulänglichkeiten. Der Punkt ist der. Mose sagt hier den Israeliten, ihr steht fest, ihr seht zu, wie Gott euch erretten wird, denn Gott wird für euch streiten. Wir müssen das immer in jeder Situation begreifen, dass Gott für uns kämpfen wird, wenn wir in Problemen stecken. Das ist nicht immer einfach, das ist mir klar, das vergisst man sehr leicht. Aber wir müssen uns daran erinnern, 5. Mose 31, lesen wir einmal Vers 6. Das ist das, was dem Josua gesagt wurde. Seid getrost und unverzagt. Fürchtet euch nicht und lasset euch nicht vor ihnen grauen. Das sind also diesen Feinden jetzt, die im gelobten Lande waren. Denn der Herr, dein Gott, wird selber mit dir gehen und wird die Hand nicht abziehen und dich nicht verlassen. Das ist etwas, was wir auch immer wieder uns vor Augen halten müssen. Wenn wir in der Tat von Gott berufen sind, wenn wir in der Tat von Gott dazu ausgebildet werden, letztendlich ins Reich Gottes einzugehen, dann wird Gott immer bei uns sein. Dann wird er uns nicht verlassen. Die Frage ist, werden wir ihn verlassen? In 1. Chronik lesen wir einmal Kapitel 22. 1. Chronik 22 und in Vers 13. Hier sagt der David etwas seinem Sohn Salomo. Dann aber wirst du Glück haben, wenn du darauf achtest, dass du nach den Geboten und Rechten tust, die der Herr dem Mose geboten hat an Israel. Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht und sei nicht mutlos. Eine Verantwortung wird hier zum Ausdruck gebracht. Der Salomo, der sollte natürlich die Gebote halten. Das hat er am Anfang wohl auch getan und dann nachher nicht mehr, weil er sich viele heidnische Frauen angeschafft hat, die ihn dazu dann bewegt haben, den wahren Gottesdienst abzulegen und den falschen Gottesdienst anzunehmen. Aber er sagt, wenn du deinen Teil tust, dann wird Gott bei dir sein. Du kannst getrost sein, du kannst unverzagt sein. Du brauchst dich nicht zu fürchten, du brauchst nicht mutlos zu werden. Denn es ist ja Gott, der kämpft. In Jesaja Kapitel 41. Jesaja 41 lesen wir zunächst einmal Vers 10. Jesaja 41 und Vers 10. Hier die gleiche Botschaft. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Ich weiche nicht, oder vielmehr weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Schauen Sie, ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wer stärkt uns? Stärken wir uns selbst? Meinen wir könnten Probleme aufgrund unserer eigenen Stärke überwinden? Nein. Gott sagt, ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Und dann lesen wir in Vers 13. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand stärkt und zu dir sagt, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Immer und immer wieder wird uns deutlich gemacht, wir sollen nicht mutlos werden, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wenn Gott mit uns ist, wenn wir begreifen, dass Gott mit uns ist, der uns stärkt, der uns Hilfe gibt. Aber das bedeutet jetzt nicht, dass wir so sinnlos den Tag hinein leben können, wie ich letztens ja in Predigten über die Arbeit gesagt habe, dass man so den ganzen Tag im Bett bleiben kann, weil man meint, draußen sei ein Löwe, der so da herumgeht, da kann man ja nicht raus aus dem Haus, da wird man ja gefressen und so weiter und so fort. Nein, wir müssen unseren Teil tun. Aber dieser Teil, der kommt von Gott. Schauen Sie, Gott motiviert uns. Gott gibt uns die Kraft. Gott gibt uns die Stärke, dass wir unseren Teil tun können. 5. Mose 8. 5. Mose 8 und lesen wir Vers 18. 5. Mose 8. Da heißt es, danke oder denke an den Herrn, deinen Gott. Denn er ist es, der dir Kräfte gibt, solch mächtige Taten zu tun. Sehen Sie, wie das hier formuliert wird. Wenn man nämlich Vers, sagen wir mal, das ist ein wirklich langer Satz hier, in Vers 11 anfängt, hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote, seine Rechte und Satzungen, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Und dann wird fortgefahren, damit zu erklären, die haben jetzt Erfolg gehabt. Und dann denken die, naja, das habe ich aufgrund meiner eigenen Kraft geschaffen. Und dann heißt es hier in Vers 17, du könntest sonst in deinem Herzen sagen, meine Kräfte und die Stärke meiner Hände haben mir dieses Vermögen verschafft. Und dann sagt er in Vers 18, nein, denke daran, es ist Gott, dein Herr, der dir die Kräfte gibt, solche mächtigen Taten zu tun. Also mächtige Taten wurden getan durch die Menschen, aber nicht aufgrund eigener Kraft. Sie wurden getan aufgrund der Stärke und der Kraft, die Gott einem gegeben hat. Die Bibel sagt uns immer und immer wieder, wir müssen mit ganzer Kraft arbeiten. Was immer wir vor die Hände erhalten, müssen wir mit ganzer Kraft tun. Und die Bibel sagt uns auch, dass unsere Kraft eigentlich nur sehr klein ist. Aber Gott benutzt diese kleine Kraft, um uns zu motivieren, zu stärken, zu kräftigen. Gott wird uns seine Kraft geben, damit wir Hilfe erhalten können. In Jesaja Kapitel 26. Schauen Sie, wie das zusammenpasst. Wer das alles aus eigener Kraft heraus tun will, der wird unterliegen. Wer meint, Gott tut alles für einen, dann braucht er selbst nichts zu tun, der wird auch unterliegen. Es gehört zusammen. Jesaja 26 und Vers 12. Aber uns, Herr, wirst du Frieden schaffen. Denn alles, was wir ausrichten, das hast du uns gegeben. Man kann auch übersetzen, das hast du für uns getan. Aber wir richten etwas aus, wir tun etwas. Aber letztendlich geht es auf die Kraft, auf den Einfluss, auf die Inspiration, auf die Kraft Gottes zurück. Und das müssen wir immer wieder begreifen. Es ist Gott, der es tut. Und okay, manchmal sind wir verzagt, verzweifelt, müde, deprimiert. Meinen, das hat ja doch alles nicht unbedingt viel Sinn. Vor allen Dingen, wenn man auch bei mir jetzt Predigt über Predigt über Predigt gibt. Ich weiß nicht, wie viele, 200, 300, 400, was immer es war. Und wenn ich dann gerade eine Predigt gegeben habe, dann halte ich ein Memo. Und dann wird genau die Frage gestellt, die ich in der Predigt beantwortet habe. Dann sage ich mir, ja, was ist denn das? Hat man da überhaupt zugehört? Hat man überhaupt begriffen, was da gesagt wurde? Oder es wird etwas sehr deutlich zum Ausdruck gebracht und dann erfahre ich, ein paar Stunden später wird genau das, gegen das ich gesprochen habe, durchgeführt. Und so weiter und so fort. Ja, das kann deprimierend sein. Aber gleichwohl muss ich immer auch an folgende Stelle denken und Sie sollten auch daran denken. Jesaja, Kapitel 40. Und lesen wir angefangen Vers 28. Begreifst du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, der wird nicht müde noch matt. Seine Weisheit ist unergründlich. Er gibt dem Müden Kraft. Und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt. Junge Männer fallen hin. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie vorwärts gehen und nicht müde werden. Haben Sie auf die Struktur geachtet, was hier gesagt wird? Sie erhalten neue Kraft. Und sie erhalten genug Kraft. Wenn Sie auf Gott warten, werden Sie von Gott genug Kraft erhalten, die Dinge zu tun, die Sie tun müssen, die Schwierigkeiten, die Sie haben, zu überwinden. Wenn man meint, man habe nicht genug Kraft, dies zu tun, dann mag das an zwei möglichen Alternativen liegen. Entweder man hat sich nicht an Gott gewandt oder man hat eine Illusion, dass man sagt, ja, Gott hilft einem nicht mehr, er gibt einem nicht genug Kraft, ich kann es nicht schaffen. Aber schauen Sie, das ist nicht das, was die Bibel sagt. Und so lesen wir in Jesaja 28, und in Vers 6. Gott wird geben den Geist des Rechtes für den, der zu Gericht sitzt. Und das kann man sehr wohl heute auch auf die Kirche anwenden. Wenn jemand zu mir kommt und um Rat bittet, oder es gibt eine Situation zwischen Geschwistern, und wir beten zu Gott, dass Gott die Predigerschaft inspiriert, die richtige Entscheidung zu fällen, und dann wird eine Entscheidung gefällt, dann muss man davon ausgehen, dass das die richtige Entscheidung ist. Wozu sonst Beratung? Wozu sonst überhaupt die Idee, dass man sich an die Predigerschaft wenden soll? Nun, viele sind dann nicht mit der Entscheidung einverstanden und sagen dann, ach ja, der hat das nicht so richtig verstanden und wenn ich das irgendwo gemacht hätte oder eine Entscheidung getroffen hätte, hätte ich es anders gemacht, weil ich habe ja ein besseres Verständnis. Nein, Gott wird den Geist des Rechtes für den geben, der zu Gericht sitzt, und Stärke für die, die den Kampf zum Tor zurücktreiben. Mit anderen Worten, die Friedfertigen, diejenigen, die Frieden stiften. Die werden von Gott Stärke erhalten, um diesen Frieden stiften zu können, weiterhin. Nicht in kriegerische Auseinandersetzungen sich einzulassen. Das kann sehr wohl in ihrem persönlichen Leben der Fall sein. Das kann der Fall sein, wenn sie Schwierigkeiten mit ihren Verwandten, ihren Freunden, ihrem Ehemann, ihrer Ehefrau haben, sind sie schnell dazu bereit, dann den Federhandschuh aufzunehmen? Oder sind sie jemand, der bereit ist, den Frieden zu bewahren, sogar den Frieden zu stiften? Und Gott wird ihnen die Stärke dazu geben, wenn man sich auf Gott verlässt. Auf sich gestellt. Und das ist etwas, was ich sehr interessant finde und was vielleicht viele, die die Bibel nicht kennen, absolut ablehnen würden, weil sie nicht verstehen, wer und was eigentlich Christus war. Auf sich gestellt konnte Christus nichts tun. Auf sich gestellt, auf seine eigene Kraft gestellt, denn Christus, der Gott war, wurde Mensch, konnte er den Kampf nicht gewinnen. Wussten Sie das? Nun, das hat Christus gesagt. Johannes Kapitel 5. Und wenn Christus es nicht konnte, wie viel weniger werden wir es können? Johannes Kapitel 5 und lesen wir Vers 19. Da antwortete ihnen Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts aus sich selber tun, sondern was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Wie wir sehen werden, es war der Vater, der die Dinge durch den Sohn tat. Der Sohn kann nichts von selber tun, sagt er hier. Und dann weiter in Vers 30. Noch einmal. Ich kann nichts von mir selber tun. Nun, entweder ist das die Wahrheit oder Christus hat gelogen. In Johannes 14 lesen wir Vers 10. Johannes 14 und Vers 10. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Da wird jetzt schon etwas angedeutet. Schauen Sie, Gott, der Vater, lebte durch seinen Heiligen Geist in Christus. Er sagt, die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht aus mir selbst. Nein, der Vater inspirierte Christus durch seinen Geist, die Worte zu sagen, die er sagte. Ich gehe und hoffe und bete darum, dass, wenn ich eine Predigt gebe, dass Gott mich inspiriert, ihnen die Worte zu sagen, die der Vater möchte, dass ich sie ihnen sage. Und ich beziehe mich hier, wie Sie ja schon öfters auch bemerkt haben, ausschließlich auf das, was die Bibel lehrt. Er sagt weiter, der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Schauen Sie, es war Gottes Heiliger Geist in Jesus Christus, der ihn befähigte, zu tun, was er tat. Aber es waren letztendlich die Werke Gottes des Vaters, die Christus ausführte. Christus führte sie aus. Aber es war Gott der Vater, der ihn dazu motivierte, der ihm dazu die Kraft gab. Und so lesen wir dies auch in Jesaja Kapitel 11, eine Prophezeiung schon im Alten Testament, die sich auf Christus bezog. Jesaja Kapitel 11 und lesen wir Vers 2. Es bezieht sich dies auch natürlich auf den Zeitpunkt, wenn Christus das Reich Gottes hier auf Erden errichten wird, aber es bezieht sich eben auch auf sein erstes Kommen. Jesaja 11 und Vers 2, auf dem Christus, der Messias, wird der Geist des Herrn ruhen. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Jesus Christus hatte diesen Heiligen Geist von Gott dem Vater ohne Maß, ohne Beschränkung. Und es war dies auch unter anderem ein Geist der Stärke. Er gab ihm die Stärke, die Kraft, gewisse Dinge zu tun, die er von sich aus nicht tun konnte. Und wir lesen dies immer und immer wieder. In Markus Kapitel 5. Eine faszinierende Stelle eigentlich, wenn man sich das recht betrachtet, die natürlich heute sehr oft überlesen wird, vor allen Dingen von sogenannten selbsternannten Predigern. Ich will Ihnen einmal Folgendes sagen. Ich kriegte da jetzt ein Memo den anderen Tag, da schrieb mir jemand, dass die letzte Posaune, die ja nun klar auch die siebte Posaune ist, nicht die letzte Posaune sei. Nun, das ist eine Logik, die verstehe ich sowieso nicht so ganz. Und dann waren da so zwei, drei Seiten hinzugefügt und da wurde auf einmal da gesagt, dass der Heilige Geist irgendwie vor der Trübsal sich von der Erde entfernen würde und würde dann in den Himmel gehen. Und ich lese das und ich denke, was ist das für ein absoluter Quatsch? Und dann wurde gesagt, ja, es ist der Prediger so und so, der das von sich gab. Und dann sage ich mir, solch ein Müll, solch ein Unsinn. Wer ist dieser Prediger, dieser selbsternannte Prediger, der solch einen Unfug von sich gibt? Der Punkt ist der, er war in keinster Weise von Gott inspiriert. Und Sie müssen aufpassen, wenn Sie da auf dem Internet herumsurfen und meinen, Sie könnten da großartige Wahrheiten und Weisheiten von anderen sogenannten Predigern erlangen, die die Kirche Gottes nicht predigt. Achten Sie darauf, ob dies wirklich von Gott stammt. Prüfen Sie die Geister, denn es sind viele Geister, wie es heißt, viele Menschen, die durch andere Geister inspiriert worden sind, andere Geistwesen, ausgegangen in die Welt, um die Menschen zu verführen. Aber hier kehren wir zu der Kraft Gottes zurück. Markus Kapitel 5 und Vers 30. Hier war Jesus Christus, der Mensch. Gott, Jesus Christus, das Gottwesen, wurde zu einem Menschen geworden. Er wurde Fleisch. Aber der Geist des Vaters lebte ohne Beschränkung in ihm. Und so lesen wir hier in Markus 5, Vers 30. Auch Jesus spürte sofort an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, und wandte sich in den Menschen oder in der Menschenmenge um und fragte: Wer hat meine Kleider berührt? Das war die Frau, die der Heilung bedurfte, die schon sehr lange an einem Blutfluss litt, und die hat die Kleider berührt. Und Christus merkte, eine Kraft verließ ihn. Was war die Kraft? Das war die Kraft Gottes des Vaters, die Kraft des Heiligen Geistes. Und Christus merkte, dass hier dies geschah. Wir lesen dies auch in Lukas Kapitel 6 und Vers 19. Schauen Sie, es war nicht seine eigene Kraft. Lukas 6 und Vers 19. Denn wussten Sie, dass Christus, als er ein Mensch war, nicht seinen Heiligen Geist hatte? Er wurde ein Mensch. Er hatte lediglich den Heiligen Geist Gottes des Vaters in sich. Als er dann wieder zu einem Geistwesen wurde, als er wieder verherrlicht wurde, da hatte er natürlich dann die Macht, die Möglichkeit, seinen Heiligen Geist anderen mitzuteilen und mitzugeben, sowie auch den Geist Gottes des Vaters. Aber hier lesen wir in Lukas Kapitel 6 und in Vers 19. Und die ganze Menschenmenge versuchte, ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und heilte alle. Diese Kraft war die Kraft Gottes des Vaters in ihm, die Heilung ermöglichte. Und das wird auch in Apostelgeschichte Kapitel 10 und in Vers 38 beschrieben. Apostelgeschichte 10 und Vers 38. Denn Jesus Christus hatte den Heiligen Geist Gottes des Vaters seit seiner Zeugung in vollem Maße in sich. Er brauchte nichts zu bereuen und erhielt auch nicht Heiligen Geist von Johannes dem Täufer oder durch die Taufe des Johannes des Täufers. Er hat dies für uns getan, aber gleichwohl geschah etwas bei der Taufe. Und so lesen wir das hier in Apostelgeschichte 10 und in Vers 38. Das heißt, wir haben gelesen, wie Gott diesen Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligem Geist und Kraft, und das war im Anschluss an die Taufe durch Johannes den Täufer in Vers 37, der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Es scheint so zu sein, dass als Christus getauft wurde von Johannes dem Täufer, erhielt er eine extra Portion des Heiligen Geistes, der Kraft Gottes. Wir lesen nämlich nicht, dass Christus Wunder bewirkt hat, bevor er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Aber es war die Kraft Gottes des Vaters in ihm. Und das Gleiche findet sich auch im Hinblick auf die Apostel. Wir lesen in Apostelgeschichte 3. In Apostelgeschichte 3, angefangen in Vers 12. Da haben jetzt Petrus und Johannes jemanden geheilt. Und als Petrus das sah, jetzt kamen die Leute und die wollten die jetzt verehren, weil die dachten, die haben da jetzt also große Wunderdinge getan. Als Petrus das sah, da antwortete er dem Volk: Ihr Männer von Israel, was wundert ihr euch darüber? Oder was seht ihr auf uns? Als hätten wir durch unsere eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser Mann gehen kann. Nein, er sagt in Vers 16, durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name, der Name Jesu Christi, diesen hier, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Auch das ist interessant, diese Aussage hier, stark gemacht, Heilung. Aber auch die Heilung ist ja eine Situation, wo man eben dann wieder stark wird. Aber er sagt, nein, wir haben das nicht getan. Es ist nicht unsere eigene Kraft, die diese Wunder hier verbracht haben. Es ist die Kraft Gottes, des Vaters und Jesu Christi, die dies bewirkt hat. Gott wird unseren Kampf führen. Und wir werden siegreich sein, wenn wir Gott diesen Kampf führen lassen. Wenn wir ihm nicht entgegenwirken, wenn wir nicht versuchen, ihm ins Handwerk zu pfuschen, oder wenn wir anstelle von Gottes Kraft die Dinge mit unserer eigenen Kraft lösen wollen. Schauen Sie, wir müssen mit Gott kooperieren. Es ist eine Partnerschaft sozusagen. Beide Partner sind wichtig. Schauen wir uns Philipper Kapitel 1 an. Philipper Kapitel 1 und in Vers 6. Paulus sagt, ich bin deshalb guter Zuversicht, man kann auch übersetzen, absolute Überzeugung, dass der, der in euch das gute Werk angefangen hat, es auch vollenden wird. Bis an den Tag Jesu Christi, bis an den Tag seiner Wiederkunft. Achten wir auf das Wort vollenden. Er hat in uns das gute Werk angefangen, er hat in uns, die wir berufen worden sind, letztendlich das Werk dadurch auch angefangen, dass wir dann zur Taufe kamen, zur Reue kamen, zum Glauben kamen und so weiter. Und dann haben wir den Heiligen Geist erlangt und dann geht es weiter darum, dieses Werk, das er in uns angefangen hat, durchzuführen. Aber es ist Gott, der es vollenden wird. Behalten wir unseren Finger im Neuen Testament, aber kehren wir zu Jesaja 29 zurück. Jesaja 29 und lesen wir einmal Vers 23. Jesaja 29 und Vers 23. Denn wenn sie ihre Kinder sehen werden, die Werke meiner Hände unter ihnen, sagt Gott, werden sie meinen Namen heiligen und werden den Heiligen Jakob heiligen und den Gott Israels fürchten oder respektieren. Schauen Sie, was hier gesagt wird. Unsere Kinder, wenn wir in der Wahrheit sind, werden als die Werke Gottes beschrieben. Nun, wir haben unseren Teil zu tun. Wir sollen sie in der Ehrfurcht, der Ermahnung, der Zucht Gottes erziehen. Aber letztendlich muss es natürlich Gott sein, der mit ihnen wirkt. Und es müssen auch die Kinder eine Beziehung zu Gott aufbauen. Das heißt, dass wenn zumindest ein Elternteil in der Wahrheit ist, in Gottes Kirche ist, dann sind auch die Kinder geheiligt. Sie haben dann eine Möglichkeit, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Und wenn sie diese Möglichkeit ergreifen, dann sagt Gott, sind sie zu meinen Werken geworden. Und auch das müssen wir begreifen. Kinder sind uns heute als Geschenk gegeben, als ein vorübergehendes Geschenk von Gott. Wir haben eine Verantwortung. Kehren wir zu 1. Thessaloniker 5 zurück. 1. Thessaloniker 5 und Vers 24. Meine Tochter ist jetzt wiederum schwanger und erwartet die Geburt ihres zweiten Kindes. Und es ist dies eine wunderbare Erinnerung auch daran, dass es Gott ist, der einem Kinder schenkt. Aber natürlich auch eine Verantwortung, die damit einhergeht. In 1. Thessaloniker 5 und in Vers 24. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Er wird es auch tun. Er wird vollenden, was er in uns durch die Berufung begonnen hat. 2. Thessaloniker 3 und Vers 3. Aber der Herr ist treu. Der wird euch stärken und vor dem Bösen bewahren. Er wird es vollenden. Er wird es tun. Er wird uns stärken. Er wird uns vor dem Bösen, vor Satan bewahren. Aber schauen Sie, er wird uns stärken, er wird uns seine Kraft, seine Stärke geben, damit wir weitermachen können, damit wir auch von dem Bösen nicht übervorteilt werden, damit wir ihm widerstehen können. Da gehört manchmal sehr viel Stärke dazu. Lesen wir 2. Timotheus 1, die Verse 7 bis 8. 2. Timotheus 1 und Vers 7. Schauen Sie, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, der Ausgeglichenheit, der Balance. Ein Geist, der einem die nötige Ausgeglichenheit gibt, sodass man nicht fanatisch von einem Extrem ins andere schwirrt, wie das leider so häufig der Fall ist. Man ist entweder zu konservativ, man ist zu liberal, man ist zu pharisäisch, man ist zu, wie soll ich sagen, in dem Sinne, dass man also alles so zulässt und erlaubt. Nein, man hat den Geist der Besonnenheit. Man sieht die Situation auch in ihrem Rahmen an. Es ist nicht immer schwarz-weiß. Schauen Sie, manchmal muss man sich die Dinge mal im ganzen großen Zusammenhang anschauen. Was ich einem sage in seiner Situation, mag nicht das Gleiche sein, was ich einem anderen sage in der anderen Situation. Da gehört sehr viel Besonnenheit, sehr viel Einsicht, sehr viel Inspiration hinzu. Aber lesen wir weiter. In Vers 9, oder vielmehr jetzt Vers 8. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium. Wie kann man das tun? Nach der Kraft Gottes, Schauen Sie, wir leiden, weil uns Gott die Kraft gibt, sodass wir leiden können, wenn das notwendig ist. Wenn wir meinen, wir müssten das aufgrund unserer eigenen Kraft schaffen, werden wir es nie erreichen, werden wir es nie zu etwas bringen. In Micha Kapitel 3 wird etwas sehr Deutliches gesagt. Micha Kapitel 3 und lesen wir Vers 8. Micha Kapitel 3 und Vers 8. Da sagt Micha: Ich aber bin voll Kraft und Geist des Herrn, voll Recht und Stärke, um Jakob seine Übertretung und Israel seine Sünde anzuzeigen. Und das ist auch Teil der Verantwortung der Kirche heute. Wir sollen das Evangelium vom Reich Gottes als eine Botschaft, ein Zeugnis allen Völkern verkündigen. Und dazu gehört auch, was Sünde ist. Dazu gehört auch, dass wir bereuen müssen von den Sünden. Und das wollen viele nicht hören. Die sind sich sehr darüber im Klaren, dass sie nicht sündigen sollten, aber so richtig das ablegen möchten sie nicht. Also wenn dann irgendwelche Predigt in der Beziehung kommt, das wird nicht so allgemein anerkannt. Wenn es eine Predigt über Prophezeiung gibt, oh ja, das ist interessant. Es ist theoretisch, meint man. Aber es ist keineswegs theoretisch. Die Prophezeiungen dienen dazu, dass wir erkennen, in welcher Situation wir stecken und unsere Sünden bereuen. Aber man tut dies, weil man eben voller Kraft und Stärke Gottes ist. Gott hat einem die Kraft gegeben. Gott hat einem die Stärke gegeben, durch den Heiligen Geist das tun zu können. Sacharja Kapitel 4. Sacharja Kapitel 4. Und lesen wir Vers 6. Er antwortete mir: Das ist das Wort des Herrn von Zerubbabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, menschliche Kraft, nicht durch Heer, nicht durch Armee, nicht durch das Militär, es soll dadurch nicht geschehen, dass da irgendwo etwas erfolgreich erzielt wird, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr Zebaoth. Es muss durch den Geist Gottes geschehen, nicht durch menschliche Kraft, nicht durch ein Heer, nicht durch irgendwelche menschlichen Errungenschaften. Wenn man das meint, dass man auf seine eigenen Errungenschaften abspielen kann und abstellen kann, wird es nicht geschehen. Und diejenigen, die mir heute zuhören, die müssen sich vielleicht einmal die Frage stellen, ist das ihr Problem? Versuchen sie aufgrund ihrer eigenen Kraft Dinge zu bewirken. Haggai Kapitel 2. Haggai Kapitel 2, direkt vor dem Buch Sacharja und Vers 4. Es ging hier um den erneuten Tempelbau, der ja zerstört war. Und jetzt sagt Gott zu Zerubbabel: Sei stark, sagt der Herr. Und dann sagt er auch zu Josua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester: Und du sei stark, Josua. Und dann sagt er noch mehr. Er sagt: Sei stark, alles Volk im Lande, sagt der Herr. Aber damit hört es nicht auf. Okay, jetzt hat man Gottes Stärke erlangt. Was nun? Und arbeitet. Denn ich bin mit euch, sagt der Herr Zebaoth. Immer und immer wieder. Wir erhalten Gottes Stärke, damit wir sie benutzen. Und arbeitet, sagt er hier. Und dann würde auch der Tempel erbaut werden. Und wenn der Herr das Haus nicht baut, das kennen wir ja auch, dann arbeitet man umsonst an dem, was man errichtet. Nein, es muss Gott sein, der mit uns wirkt. Wir müssen Gott in unserem Leben akzeptieren, seine Führung, seine Leitung, seine Kraft, seine Stärke entgegennehmen. Kehren wir zu Johannes zurück. Johannes Kapitel 15 und in Vers 5. Johannes 15 und Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Schauen Sie, der bringt viel Frucht, der erreicht etwas in seinem Leben. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Christus sagte: Ich kann von mir aus nichts tun. Und jetzt sagt er, wenn wir nicht in Christus bleiben, wenn wir nicht in Gott dem Vater sind, können wir nichts tun. Nichts tun bedeutet nichts tun. Nichts erreichen, was in Gottes Augen wichtig ist. Sicherlich können wir uns die Schuhe binden, können uns ein Glas Kaffee einschenken. Darum geht es nicht. Es geht um das, was in Gottes Augen wichtig ist. Und ohne Gott und ohne Christus in unserem Leben können wir nichts tun. Wir werden niemals das Reich Gottes ererben. Aber wenn wir in Christus sind, dann werden wir viel Frucht bringen. Und was bedeutet, wir müssen überwinden. Wir müssen unsere Probleme überwinden. Wir müssen unsere Fehler überwinden. Denn wussten Sie, dass auch Christus überwunden hat? Nun, er hatte nichts zu bereuen, er hatte nicht gesündigt, aber er musste überwinden. Er musste Satan, den Teufel, überwinden. Er musste die Welt überwinden. Und er sagt uns dies in Offenbarung 3. Aber wie hat Christus das getan? Mit der Kraft Gottes des Vaters in ihm. Und wie können wir es tun? Mit der Kraft Gottes des Vaters und Jesus Christus in uns. Sonst nicht. Sonst nicht. Und viel zu viele wollen immer noch versuchen, es auf eigene Kraft zu tun und versagen kläglich, weil sie es aus eigener Kraft nicht tun können. Offenbarung 3, Vers 21. Wer überwindet, dem werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe. Und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Und immer wieder wird von der Überwindung gesprochen, der Notwendigkeit der Überwindung, Offenbarung 2 und Vers 26, wo Christus sagt, wer überwindet und meine Werke hält bis ans Ende, dem werde ich Macht geben über die Nationen. Schauen Sie, wer überwindet, sich selbst überwindet, Satan überwindet, die Welt überwindet und meine Christi Werke hält, also ausführt und beibehält, sie zu tun. Er sagt, dem werde ich dann Macht geben über die Nationen, denn dann hat er sich bewährt. Und dann kann er diese Macht über andere erhalten. Dann wird er sie auch niemals in falscher Weise anwenden. Jesaja 35, kehren wir zum Alten Testament, zum Buch Jesaja zurück. Jesaja 35 und lesen wir angefangen Vers 3. Stärket die müden Hände und festigt die wankenden Knie. Aber wie? Aufgrund eigener Kraft? Wir hatten ja gerade gelesen, dann wird es nie gelingen. Vers 4. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, euer Gott kommt zur Rache. Gott, der vergilt, kommt und wird euch helfen. Man kann also schon auf diese Situation blicken und sagen, okay, ich muss meinen Teil tun, aber es wird Gott sein, der kommt. Es wird Gott sein, auch in meinem Leben jetzt, der mich stärkt, der mir hilft. Der auch mit denen umgeht, die mich verfolgen. Ich brauche mich nicht mit denen jetzt einzulassen, da Krieg zu führen, was weiß ich, vielleicht sogar auch Briefe hin und her zu schicken oder über E-Mail, da, soll ich mal sagen, schlimme Dinge da zu sagen, mit gleicher Münze heimzuzahlen. Nein, nein, warten wir auf Gott, der wird es schon tun, wenn wir dieses Vertrauen, wenn wir diese Kraft Gottes akzeptieren wollen. Galater Kapitel 3, wir hatten eben gelesen, dass wir die Zuversicht haben sollten, dass Gott, der das Werk in uns begonnen hat, es auch vollenden wird. Schauen Sie, Gott soll es vollenden. Aber Paulus sah natürlich auch die Problematik und jetzt stellt er folgende Frage in Galater Kapitel 3 und in Vers 3. Und das ist eine Frage, die wir uns alle stellen müssen. Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen. Wollt ihr es nun in eigener Kraft vollenden? Schauen Sie, wir können es nicht in eigener Kraft vollenden. Eine sehr schöne Übersetzung hier, wie das hier gebracht wird. Im Geist habt ihr angefangen, sagt Paulus. Wollt ihr es nun in eigener Kraft vollenden? Natürlich nicht. Das geht ja nicht. Dann wird man unterliegen. Man kann es nicht in eigener Kraft tun. Man muss es mit der Kraft Gottes tun. Und Gott wird in uns vollenden, was er begonnen hat. Aber wie kann man auf die falsche Bahn gelangen? In Galater 4 und Vers 9 stellt Paulus diese Frage, wie auch Salomo diesen Fehler begangen hat. Wie viele leider diesen Fehler in der Vergangenheit begangen haben. Und ich warne davor, es nicht erneut zu tun, für die, die heute jetzt berufen werden oder die ihrer ursprünglichen Berufung treu geblieben sind. Galater 4 und Vers 9. Nun aber, nachdem ihr Gott erkannt habt, ja, vielmehr von Gott erkannt worden seid, wie wendet ihr euch wieder zu den schwachen und dürftigen Elementen, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr haltet Tage und Monate und Festzeiten und Jahre. Und das bezieht sich nicht auf Gottes Festtage, es bezieht sich auf die heidnischen Festtage, die heute gehalten werden, wie zum Beispiel Weihnachten, wie zum Beispiel Ostern, wie zum Beispiel Halloween. Und alle diese heidnischen Festtage, denen man dann so einen christlichen Mantel übergelegt hat, nach Halloween noch nicht einmal, aber was also Ostern und Weihnachten und so weiter angeht. Man wendet sich diesen schwachen Elementen zu, wie er sagt. Die sind nicht stark, die stärken einen nicht, die geben einem keine Kraft. Aber man meint ja, weil es die Verwandten doch tun und weil es die Freunde ja tun, man dürfte ja nicht in irgendeiner Form auch vor den Kopf stoßen, da muss man da wieder daran teilnehmen. Oder auch aufgrund der Kinder, denen muss man doch Weihnachtsgeschenke geben und Osterhasen und alles dieses Zeugs. Hat doch mit wahrer Christenheit, mit wahren Christentum absolut nichts zu tun. Und Paulus sagt, ja, warum macht ihr das? Und viele haben das damals gemacht und viele machen es heute. Aus Schwäche. Weil sie nicht stark genug sind, weil sie die Kraft Gottes nicht entgegengenommen haben, weil sie versucht hatten, alles mit eigener Kraft zu bewältigen. Das hat dann nicht geklappt, dann gaben sie auf, dann gingen sie zurück zu dem, aus dem sie gekommen waren. Wir müssen die Kraft Gottes annehmen, in uns wirken lassen. Denn wir sind schwach, wir müssen das begreifen. Wir sind schwach. Und wir müssen unsere Schwachheit erkennen. Aufgrund unserer eigenen Kraft, die nichts weiter ist als Schwäche, können wir nichts erreichen. 2. Korinther 12. 2. Korinther 12 und lesen wir die Verse 9 bis 10. 2. Korinther 12 und Vers 9. Er hat zu mir gesagt, Gott hat zu Paulus gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheiten, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, in Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wieso? Er hat seine Schwachheit erkannt. Er hat erkannt, er kann von sich aus nichts tun. Er war sogar von einer Krankheit geplagt. Aber er hat auch erkannt, dass es die Stärke Gottes ist, die einem die Kraft gibt, weiterzumachen. So sagt er hier, nun, ich bin schwach und klar, Gott hat mir das offenbart jetzt, aber wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, weil ich begreife, dass die Stärke Gottes in mir wohnt, bei mir ist und Gott mir diese Kraft gibt, weiterzumachen. In 2. Korinther Kapitel 4 sagt er genau das Gleiche mit anderen Worten. 2. Korinther 4 und Vers 7. Wir haben diesen Schatz, also auch die Gabe des Heiligen Geistes, allerdings in irdenen Gefäßen, also sehr vergänglichen Gefäßen, sagen wir einmal, damit die überragende Kraft von Gott kommt und nicht aus uns. Deswegen beruft Gott heute auch nicht allzu viele Weise nach dem Fleisch, weil die bilden sich, was weiß ich, drauf ein, wie intelligent sie sind, wie stark sie sind und wie viel Weisheit sie haben. Und sie sind Narren in den Augen Gottes. Es gibt einen Mann, einen Wissenschaftler da in England, der wird als der intelligenteste Mensch bezeichnet, der heute auf Erden lebt. Der ist so intelligent, dass er herausgefunden hat, dass das Universum sich selbst erschaffen hat. In Gottes Augen ist das absolute Narrheit. Schauen Sie? Nein, wir sind irdene Gefäße. Manchmal sehr fehlerhafte irdene Gefäße. Aber Paulus sagt, damit die überragende Kraft von Gott kommt, das begreifen wir. Nicht aus uns, sondern sie muss von Gott kommen. Lesen wir Epheser Kapitel 3. Epheser Kapitel 3, die Verse 14 bis 16. Da sagt er, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Und es heißt hier in Vers 15 in dieser Übersetzung, nachdem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird, besser, von dem die ganze Familie im Himmel und auf Erden benannt ist oder seinen Namen hat, Vers 16, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden. Wodurch? Durch seinen Geist am inwendigen Menschen. Schauen Sie, wir sollen stark werden, wir sollen Kraft empfangen durch Gottes Geist. Denn ohne diese Gabe wird es uns unmöglich sein, irgendetwas zu tun. Vers 20, dem aber, der überschwänglich über alles hinaus tun kann, was wir bitten oder verstehen, aber wie? Nach der Kraft, die in uns wirkt. Dem sei Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wirkt Gottes Kraft in uns. Manchmal erhalten wir Gebetsbitten, wo wir dann für Leute beten sollen, damit sie Kraft erlangen. Schauen Sie, Diese Leute sollen zu Gott beten, dass sie die Kraft erlangen. Wenden sie sich nicht an andere, wenden sie sich direkt an Gott. Darum geht es. Das ist ihre Verantwortung. Epheser Kapitel 6, Vers 10. Zuletzt, meine Brüder, seid stark, aber wie? Im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nicht unsere eigene Stärke. Und dann fährt er fort, von der Waffenrüstung Gottes zu sprechen. Aber es geht nicht darum, dass man jetzt auszieht und da andere Leute in einem Krieg umbringt, was Mord ist in Gottes Augen. Nein, wir sollen die Waffenrüstung Gottes anziehen, die er uns gibt. Glaube, Friede und so weiter und so fort. Aber schauen Sie, es ist die Waffenrüstung Gottes. Es ist die Kraft seiner Stärke. Es ist seine Macht. Aber wir müssen sie anziehen. Wir müssen sie entgegennehmen. Wir müssen sie in unserem Leben anwenden. Viele tun es nicht. Viele kennen diese Stellen, aber sie tun es einfach nicht. Und von daher werden sie auch keinerlei Erfolg haben in ihrem Leben. Kehren wir zu Philipper zurück. Philipper Kapitel 4 und in Vers 13. Können Sie das von sich selbst sagen? Kann ich das von mir sagen? Theoretisch kann man es vielleicht akzeptieren, aber kann man das wirklich auch praktisch umsetzen? Ich vermag alles, sagt Paulus hier. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Manchmal, wenn man in Situationen steckt, dann vergisst man das sehr leicht. Ich spreche von eigener Erfahrung. Auf einmal denkt man nicht mehr daran, dass ich doch alles vermag. Da denkt man nicht daran, dass ja Christus da ist, dass Gott ja da ist. Selbst wenn man dumme Entscheidungen getroffen hat, vielleicht in eine Situation steckt, in die man nie hätte hineingelangen sollen. Auch da sagt Gott ja, nun gut, zunächst einmal heißt es, führe mich nicht in Versuchung, ist eigentlich schlecht übersetzt, mir in eine sehr starke Prüfung. Aber wenn man drin steckt, erlöse mich von diesem Übel. Das kann Gott tun. Und so sagt Paulus hier, ich vermag alles. Durch den, der mich stark macht. Nicht durch seine eigene Kraft. Er hat gesagt, ich bin schwach. Aber wenn ich schwach bin, dann weiß ich, dass ich stark bin, weil Christi Stärke bei mir ist. Und es ist Christus, der einen stark macht. Nun, es gibt noch sehr viel mehr zu sagen. Ich sehe, die Zeit, die flieht da wieder davon. Aber 1. Timotheus 1 und Vers 12. Auch hier wiederum. Wie ist Paulus zu einem Apostel geworden? Hat er sich selbst ordiniert? Viele Prediger heute, die ordinieren sich selbst. Die meinen, die könnten einfach so von sich behaupten, Prediger zu sein, rauszugehen, das Wort Gottes zu predigen. In den meisten Fällen haben sie keine Ahnung von dem, was das Wort Gottes eigentlich ist. Nein, nein, Paulus wurde ordiniert. Das können Sie auch nachlesen in der Apostelgeschichte. Er wurde ordiniert. Ihm wurden die Hände aufgelegt von ordinierten Predigern. Und dann wurde er zu einem Apostel. Aber schauen Sie letztendlich, worauf es hinausläuft. Hier 1. Timotheus 1 und Vers 12. Ich danke unserem Herrn Christus, der mich stark gemacht und mich für treu erachtet und ins Amt eingesetzt hat. Die Ordinierung durch die Predigerschaft Gottes ist lediglich das äußere Zeichen der Tatsache, dass Gott einen ins Amt eingesetzt hat, dass Gott einen stark gemacht hat, dass Gott einen als treu erachtet hat. Aber es ist Gott, der einen stark gemacht hat. Darauf kommt es mir an. Und das Gleiche gilt für uns alle. Christus macht uns stark, wenn wir es zulassen. 2. Timotheus 4 und Vers 17. Hier war eine große Problematik für Paulus. Der wurde auch von allen seinen Freunden verfolgt und verlassen eigentlich. Nicht verfolgt, aber verlassen. Er stand dann ganz alleine da vor denen, die da ihn anklagten. Was sagt er? 2. Timotheus 4, Vers 17. Aber der Herr stand mir bei. Der Herr stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Predigt vollendet würde und alle aus den Nationen sie hörten und ich wurde erlöst aus dem Rache des Löwen. Nun, das kann sich auf eine Beziehung von Nero erstrecken, der Löwe. Es kann aber auch ganz buchstäblich sein, dass er in die Arena geworfen wurde, da in Rom, wo er mit Löwen kämpfen musste. Eine unmögliche Situation, menschlich gesehen, aber Gott half ihm. Gott bewahrte ihm sogar vor dem Rachen des Löwen, wie er es damals auch mit Daniel tat, als er in die Löwengrube geworfen wurde. Glauben wir das, dass das möglich ist, dass das auch heute noch möglich wäre, dass man in einer ausweglosen Situation steckt und Gott einem trotzdem hilft und helfen kann, weil die Stärke Gottes bei und in uns ist? In Vers 7, 2. Timotheus 4 und Vers 7. Was sagt Paulus? Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Das war seine Verantwortung. Er hat nicht alles auf Gott geschoben und gesagt, okay, Gott gibt mir Kraft, das langt dann schon. Nein, er musste seinen Teil tun. Er musste den Kampf kämpfen. Er musste den Lauf vollenden. Schauen Sie, er musste den Lauf vollenden, aber es ist Gott, der es vollendete, wie wir gelesen haben. Aber Christus oder vielmehr Paulus hat es angenommen, hat die Tatsache akzeptiert, dass Gott in ihm ihn vollenden würde. Aber er musste seinen Teil tun. Er konnte nicht einfach jetzt im Bett bleiben, nein, er musste den Lauf vollenden. Schauen Sie. Und er musste den Glauben halten. Er durfte den Glauben nicht ablehnen. Den Glauben, dass Gott alles tun kann, dass er alles tun kann durch Gott. Den ablehnen zu sagen, ach nee, das ist ja nicht möglich. Nein, nein, wir müssen im Glauben wachsen. 1. Johannes Kapitel 2. 1. Johannes Kapitel 2 und Vers 14. Ich habe euch, ihr Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid. Den jungen Männern, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt. Ein wichtiger Schlüssel. Die Stärke Gottes in uns erfolgt auch dadurch, dass wir das Wort Gottes in uns wohnen haben. Wir können uns an diese Dinge erinnern, die Gott einem immer und immer wieder gesagt hat. Und ihr den Bösen überwunden habt. Wir hatten eben schon davon gelesen, dass wir den Bösen überwinden müssen. Aber schauen Sie, das geschieht dadurch, dass wir die Stärke Gottes in uns haben. Auch junge Männer. Es müssen nicht unbedingt jetzt Greise sein, die, so wie ich, lange schon dabei sind. Nein, junge Männer. Aber die haben, wie er sagt, bereits schon diese Stärke von Gott empfangen und den Bösen überwunden. Meinen Sie nie, das sei nicht möglich. Hier wird es klar und deutlich gesagt. 1. Johannes Kapitel 4 und Vers 4. 1. Johannes 4 und Vers 4. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, der ist größer als der, der in der Welt ist. Nun, der in der Welt ist, ist Satan, der Teufel, der Gott dieser Welt. Der in uns ist, ist größer, mächtiger, kraftvoller. Das ist der Geist Gottes. Aber schauen Sie, wen hat man hier überwunden? Wir hatten gerade gelesen, man hatte Satan überwunden, den Teufel. Aber hier wird ganz spezifisch noch etwas anderes gesagt. Und das ist die Warnung auch, die ich Ihnen heute mitgeben möchte. Lesen wir die Verse 1 bis 3. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen. Und daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, vollständig Mensch geworden ist. Viele lehren, Christus, als er auf Erden war, war vollständig Mensch und vollständig Gott. Eine Irrlehre. Er wurde vollständig Mensch. Und als Mensch konnte er von sich aus nichts tun. Er brauchte die Kraft Gottes in sich. Und wer das bezweifelt, der ist nicht von Gott. Aber jeder, der dies bekennt, der ist von Gott. Und jeder Geist, Vers 3, der nicht bekennt, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichristen. Das ist der Geist eines Menschen, der sich gegen Christus stellt. Gegen die Lehre Christi. Von dem ihr gehört habt, dass er kommen wird, ist jetzt schon in der Welt. Natürlich, es hat immer schon diese falschen Propheten gegeben, diese falschen Lehrer, die es auch heute gibt. Aber der Punkt ist der, wir sollen die falschen Lehrer überwinden. Wie können wir es tun? Weil der Geist, der in uns ist, Jesu Christi, der Geist Gottes des Vaters, der ist stärker, der ist mächtiger, der kann uns vor diesen falschen Dingen bewahren. Wenn wir unseren Teil tun, wenn wir natürlich nach wie vor überall versuchen, da auf dem Internet Dinge herauszufinden, die Kirche Gottes nicht lehrt, dann sind wir auf der Verliererstraße. Dann werden wir nicht diejenigen, die Falsches lehren, überwinden. Das Evangelium Gottes, das Evangelium Christi, das Evangelium vom Reich Gottes lehrt uns auch etwas über Gottes Kraft, die wir durch seinen Heiligen Geist erhalten können. In 1. Thessaloniker Kapitel 1 lesen wir Vers 5. 1. Thessaloniker Kapitel 1 und in Vers 5. Denn unser Evangelium, die gute Nachricht, die frohe Botschaft vom Reich Gottes. Und was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist eine Familie, die zurzeit aus Gott, dem Vater und Jesus Christus besteht. Eine herrschende Familie. Aber Sie und ich haben das Potenzial, die Möglichkeit, in diese Familie hineingeboren zu werden, wenn Christus zurückkommt. Wenn Sie den Heiligen Geist heute erhalten haben, sind Sie bereits gezeugte Kinder Gottes, noch nicht geboren. Aber Sie werden wiedergeboren, Sie werden aus Geist bestehen, Sie werden Geistwesen sein, Sie werden Gottwesen sein, wenn Christus zurückkommt. Aber dazu bedarf es heute der Kraft Gottes in uns zu wirken, damit wir dieses Potenzial erlangen können. So sagt er, unser Evangelium kam nicht nur im Wort zu euch, es wurde nicht nur gepredigt, und viele haben vielleicht gar nicht richtig zugehört, wie das heute auch der Fall ist, haben vielleicht so ein paar Worte gehört und andere nicht so mitbekommen, weil man sich auch nicht auf das konzentriert, was gelehrt wird. Man wird dann zu sehr abgelenkt, vielleicht. Die Fliege an der Wand, die ärgert einen, dann schwirren die Gedanken so davon. Nein, das Evangelium kam nicht nur im Wort zu euch, sondern auch in der Kraft, im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Und ihr wisst ja, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Schauen Sie, es kommt mit Kraft. Man erkennt die Kraft Gottes im Evangelium, die einem auch diese Wahrheit mitteilt. Sie gibt einem auch die Gewissheit, dass das, was da gelehrt wird, richtig ist. Einige sagen, ja, ich habe das immer schon verstanden. Nein, das haben sie nicht immer schon verstanden. Das haben sie erst dann verstanden, als sie in Kontakt gelangten mit der Kirche Gottes in einer oder anderen Weise. Machen Sie sich da nichts vor. Das ist ein falscher Stolz, der da vorliegen mag. Sie haben nicht von sich aus die Bibel verstanden. In keinster Weise. Als sie meinten, sie hätten sie verstanden, einige haben sich dann taufen lassen in einer anderen Organisation und sie meinten, sie hätten dadurch den Heiligen Geist erlangt. Sie sind vielleicht gar nicht mal in irgendeiner Form unter Wasser gedrückt worden oder sie sind nicht irgendwie von Predigern ordiniert worden, die ihm die Hände aufgelegt haben oder was weiß ich nicht alles, was alles da fehlt. Aber haben sie da in dem Zeitpunkt etwas vom Sabbat gewusst, von den heiligen Festtagen und von all den anderen Voraussetzungen, die vorliegen müssen, denn sie haben ja Sünde zu bereuen vorher. Wenn das nicht der Fall war, haben sie es nicht verstanden. Und dann hat die Taufe auch nicht gebracht, was sie gerne hätten. Sie hat ihnen nicht den Heiligen Geist Gottes gegeben. Aber lesen wir Römer Kapitel 1 und in Vers 16. Römer Kapitel 1 und Vers 16. Er sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Schauen Sie, des Evangeliums von Christus, nicht über Christus. Natürlich beinhaltet die gute Nachricht auch eine Botschaft über Christus, aber viel mehr wird hier zum Ausdruck gebracht. Es ist das Evangelium von Christus. Es ist das Evangelium, das Christus brachte, das Christus lehrte. Christus war der Botschafter. Er war derjenige, der das Evangelium Gottes des Vaters weitervermittelte. Und Paulus sagt, ich schäme mich dieses Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die alle rettet, die daran glauben. Zuerst die Juden, aber auch die Griechen. Schauen Sie, es ist eine Kraft. Man muss diese Kraft verstehen. Das Evangelium lehrt uns über die Kraft Gottes, die in uns wohnen kann, damit wir überwinden können, damit wir verstehen können, worum es eigentlich geht, damit wir die Kraft Gottes benutzen, nicht unsere eigene Kraft, um letztendlich unser Potenzial zu erreichen. Und so lesen wir in 1. Korinther Kapitel 1, dass für die meisten dies absolute Torheit ist. Die Menschen dieser Welt akzeptieren das in keinster Weise. Deswegen werde ich auch heute so quasi von einigen so als falscher Prophet, als falscher Prediger dargestellt, weil die einfach nicht das Wort Gottes verstehen können, vielfach auch nicht wollen. Aber wenn man das Wort Gottes, wenn man die Wahrheit versteht, dann wird man sehen, wo falsche Predigten und wo richtige Predigten gegeben werden. In 1. Korinther 1 und Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Wie, was? Christus, der wurde ein Mensch, der soll Gott gewesen sein und dann ist er für uns gestorben. Ach, was für eine Torheit. Wo liegt da die Stärke? Das ist doch gar keine Stärke, das ist doch ein Schwächling, der das erdulden musste. Aber was sagt Paulus? Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es ist Jesus Christus, der für uns starb, damit wir Vergebung der Sünde erlangen können. Sein Opfertod hat uns von unserer Strafe für unsere Sünden errettet, wenn wir daran glauben. Aber nicht nur das. Das ist die Vergangenheit. Schauen Sie, Christi Tod hat unsere Sünden vergeben. Aber wie geht es weiter? Nun, Christus lebt in uns durch seinen Heiligen Geist. der ein Geist der Kraft ist. Und da er in uns lebt, da er unser lebendiger Hohepriester ist, der nicht tot am Kreuz hängt oder als kleines Baby in der Krippe liegt, sondern unser lebendiger, machtvoller, kräftiger Hohepriester, der vor Gott, dem Vater, für uns eintritt im Himmel, deswegen werden wir gerettet. Wir werden gerettet durch sein Leben, wie es heißt. Und wer das nicht glaubt, der wird auch die Rettung nicht erlangen. Wenn jemand Christus am Kreuz hängen lässt, dann hat man den Weg nicht gegangen, den man gehen muss. Dann blickt man vielleicht auf die Möglichkeit, dass man seine Sünden vergeben bekommen hat, aber das langt ja nicht. Man muss ja voranschreiten. Das Werk muss ja vollendet werden. Und es wird vollendet werden durch die lebendige Einflussnahme, die lebendigen Aktionen von Jesus Christus. Und das ist auch sehr wichtig zu begreifen. Ich werde demnächst nochmal eine Predigt geben über, was es eigentlich bedeutet, wenn man sagt, man betet im Namen Jesu Christi. Was genau bedeutet das? Und wer sollte es eigentlich gar nicht tun? Nein, das Wort vom Kreuz ist eine Kraft Gottes. Für die Menschen eine Torheit. Für uns, die wir glauben, die wir gerettet werden, eine Kraft. Denn wir verstehen, dass es diese Kraft ist, dass Christus sterben musste, damit er in uns leben kann, die uns rettet. Und weil das so ist, ist es auch unmöglich, dass diejenigen, die den Heiligen Geist erlangt haben, die, wie wir lesen, die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben, einen Vorgeschmack erhalten haben von dem, wie es sein wird, wenn die dann abgefallen sind, sie erneut zur Reue zu bringen. Die wollen dann nämlich nicht mehr bereuen. Die haben ihre Gelegenheit gehabt. Und viele, die abgefallen sind von der Wahrheit, ich hoffe, dass die den Heiligen Geist nie gehabt haben. Und wenn sie ihn gehabt haben, dass er vielleicht irgendwie noch schlummert, dass sie nicht total den endgültigen Weg des Abfalls gegangen sind, dass sie noch vielleicht in der großen Trübsal zur Gesinnung kommen, die ihnen sagt, ja, das war ja verkehrt. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann lesen wir einmal in Hebräer Kapitel 6, was da geschrieben steht, und denken wir auch daran, das ist eine Warnung für uns. Und einige glauben nicht daran, dass es so etwas wie eine unvergebbare Sünde gibt. Nun, Christus hat klar und deutlich davon gesprochen. Paulus hat klar und deutlich davon gesprochen. Die Offenbarung spricht von einem Feuersee, einem feurigen Pfuhl, in die diejenigen, die die unvergebbare Sünde begangen haben, hineingeworfen werden, um dort verbrannt zu werden, nicht für alle Zeit und Ewigkeit in der Hölle da gemartert zu werden. Das ist Unfug, das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Aber sie werden verbrannt werden. Ihre Existenz wird ausgelöscht werden. Diejenigen, die sich total gegen Gott mit Hass gestellt haben. Schauen wir uns Hebräer Kapitel 6 an. Und in Vers 4. Es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind, die himmlische Gabe geschmeckt haben, einen Vorgeschmack erlangt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, die das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben und doch abgefallen sind, erneut zur Umkehr zu bewegen, weil sie für sich selbst den Sohn Gottes noch einmal kreuzigen und öffentlich zum Gespött machen. Und was für ein Gespött wird das sein? Schauen Sie, das war jemand, der die Wahrheit erkannt hatte, der vielleicht machtvoll die Wahrheit gepredigt hatte, der durch seine ganze Funktion da ein gutes Beispiel vielleicht gesetzt hat für andere. Und dann fällt er ab. Derjenige, der wusste, Weihnachten ist ein heidnisches Fest, auf einmal fängt er an, Weihnachten zu halten. Was für ein Gespött der Leute. Ja, was ist mit dem? Schauen Sie, es ist unmöglich, einen solchen zur Umkehr zu bewegen, weil er sich nicht mehr umkehren lassen will. Deswegen ist es unmöglich. Er kann nicht mehr bereuen, weil er nicht mehr bereuen will. Und deswegen kann Gott ihn auch nicht mehr dann zur Reue führen. Er kann das Werk dann nicht vollenden, das er begonnen hat, denn dieser Mensch hat sich total gegen Gott gewandt. Diese Möglichkeit besteht. Und sie fängt im Kleinen an. Mit Vernachlässigung vielleicht, aber auch dadurch, dass man andere Lehren akzeptiert. Und dann wird man ein bisschen unsicher über das, was man dann gelehrt bekommen hat. Es gibt jemanden, da bekomme ich laufend Memos davon. Unglaublicher Unfug. Da gab es jetzt Außerirdische, die haben jetzt auf Erden gelebt und alles das, was in der Bibel geschrieben steht, ist durch Außerirdische entstanden. Das war jemand, der angeblich einmal die Wahrheit zumindest zu einem gewissen Maße verstanden hat. Da versteht man nichts mehr davon. Wie weit ist es gekommen? Wie kann es dazu gekommen sein? 2. Timotheus 3, ich zeige Ihnen, wie es dazu gekommen sein kann. 2. Timotheus 3 und Vers 5. Es gibt Menschen, die haben den Schein, eines gottesfürchtigen Wesens. Aber seine Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meine. Es sind Menschen, die sich sehr gottesfürchtig geben, vielleicht Jesus Christus laufend auf ihren Lippen haben, von Jesus Christus sprechen und so weiter und so fort. Aber sie verleugnen Gottes Kraft. Sie versuchen das alles auf eigene Kraft, auf ihre eigene Intelligenz bauend zu vermitteln. Vielleicht wissen sie das gar nicht so sehr, dass sie überhaupt Gottes Kraft verleugnen. Nun, wenn sie den Heiligen Geist nicht haben, wird es sowieso schwierig. Aber schauen Sie, das ist das Problem. Und wenn es jemand ist, der einmal die Wahrheit erkannt hat, wer dann Gottes Kraft gehabt hat, wer dann die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt hat und wer dann zwar immer noch ein gottesfürchtiges Wesen hat, aber die Kraft Gottes jetzt verleugnet, mit anderen Worten den Heiligen Geist wieder verloren hat, dann ist es unmöglich, eine solche Person erneut zur Umkehr zu bewegen. Und wie kann das geschehen? Nun, Jesaja Kapitel 30. Jesaja Kapitel 30 und lesen wir einmal Vers 15. Jesaja Kapitel 30 und Vers 15. Denn so sagt der Herr, der Heilige in Israel, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, nicht immer so großartige, pompöse Worte da von euch gebt, sondern haltet doch mal euren Mund. Setzt euch doch mal ein bisschen in Ruhe und Stille dorthin und fangt mal ein bisschen an zu meditieren über das, was eigentlich in eurem Leben vor sich geht. So würde euch geholfen, sagt Gott, in Stille sein und Vertrauen würde eure Stärke sein. Aber ihr habt nicht gewollt, sagt er hier. Manchmal ist es gut, ein wenig stille zu sein. Sein Vertrauen zu Gott aufzubauen. Und nicht immer bei anderen über seine eigenen Unzulänglichkeiten klagen und da Memos schreiben und zu sagen, ach, wie schrecklich geht es mir heute schon wieder und so weiter. Nein. Stille sein. Vertrauen aufbauen. Zu Gott beten. Um Stärke. Die Vergangenheit ruhen lassen, nicht immer zurückkehren zu der Vergangenheit, ach, was habe ich damals alles mitgemacht, was muss ich alles erdulden und deswegen kann ich heute auch nicht weitermachen. Natürlich, von sich aus können sie es auch nicht. Aber wenn Gott sie berufen hat, dann ist die Vergangenheit vergeben, vergessen, begraben. Die sollte auch begraben bleiben, auch in ihren eigenen Gedanken. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gesagt habe und ich verstehe immer und immer wieder nicht, dass dann gleichwohl immer so etwas wieder wie das Kamel kommt und das alles wieder herausfrisst und abfrisst. Wenn da, wie Erich Kästner mal gesagt hat, der Gras gewachsen ist über eine alte Sache. Sprüche 19 und Vers 3. Sprüche 19, Vers 3. Rede ich meinen Mund fusselig bei einigen von Ihnen? Obwohl ich das schon so oft gesagt habe, kommt das irgendwie an bei Ihnen oder geht das ins eine Ohr rein, ins andere wieder raus? Die Frage sollten Sie sich stellen, ganz persönlich. Sprüche 19, Vers 3. Die Torheit eines Menschen führt ihn in die Irre. Und doch tobt sein Herz gegen den Herrn. Aufgrund ihrer eigenen Fehler haben sie gewisse Dinge in ihrem Leben erzeugt. Aber sie machen Gott dafür verantwortlich. Und das findet man auch in Judas Kapitel 16, oder vielmehr Judas Kapitel 1 und Vers 16. Wenn Sie eine Bibel haben mit Judas und 16 Kapiteln, haben Sie eine falsche, die gibt es nämlich nicht. Aber Judas 1, das gibt's. Nur ein Kapitel. Vers 16. Judas 1, Vers 16. Auch hier wiederum werden Menschen beschrieben, die scheinbar die unvergebbare Sünde begangen haben. Diese murren und klagen über ihr Geschick und leben dabei nach ihren Begierden. Ihre Mund redet hochtrabende Worte, und sie bewundern Personen, wenn es ihnen Gewinn bringt. Oh, wie oft hat man das schon erlebt. Vers 19. Diese sind es, die Trennungen verursachen. Seelische Menschen oder physische Menschen oder Menschen, die eben nicht von Gott geleitet sind. Warum? Die den Geist nicht haben. Schauen Sie, wer sind diese Menschen, die Trennungen verursachen, die den Geist nicht haben? Das sind die, die über ihr Geschick murren, die klagen. Die reden hochtrabende Worte. Aber sie haben die Kraft Gottes nicht. Sie verleugnen sie. Ihre ganze Motivation ist verkehrt. Sie bewundern Menschen, die ihnen Gewinn bringen. Lesen wir Vers 24. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten und euch vor das Angesicht seiner Herrlichkeit untadelig mit Freuden stellen kann, dem Gott, der allein weise ist, unserem Heiland, dem sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht. Jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Was sagt Judas hier, der Halbbruder Jesu Christi? Er sagt, es ist Gott, der mit seiner Gewalt, mit seiner Macht euch davor behüten kann, zu straucheln, abzufallen, der das Werk vollenden kann in euch, der euch untadelig vor Christus stellen kann, wenn er zurückkommt. Aber wie gesagt, man muss diese Kraft, diese Stärke anerkennen, in seinem Leben anwenden, diese hochtrabenden Worte ablegen, das Murren gegen sein Geschick ablegen, die Tatsache, dass man vielleicht in Problemen steckt und dann Gott dafür verantwortlich macht, ablegen. Diese Situation dadurch zu berichtigen, dass man eine Beziehung zu Gott aufbaut. Und wenn das der Fall ist, dann kann man auch verstehen, was Johannes 14, Vers 27 sagt. Johannes 14, Vers 27. Dann braucht man nicht seine eigene Situation in einer Weise zu beschreiben, dass man sagt, ja, man kann ja nicht weitermachen. Das ist ja auch nutzlos, es ist hilflos. Man wird dann mutlos, man wird deprimiert. Man will aufgeben. Johannes 14, Vers 27. Da sagt er, Frieden lasse ich euch, sagt Christus uns. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden. Nicht euren, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Schauen Sie, die Welt, die gibt uns einen Frieden, das ist lediglich eine Unterbrechung von einem Krieg zum nächsten. Das ist nicht der Friede, den uns Christus geben will. Nein, er gibt uns seinen Frieden, den er hat. Und auch das kann er nur tun durch den Heiligen Geist, der zunächst einmal mit uns wirkt, wenn wir berufen sind. Und wenn wir dann uns taufen lassen auf richtige Weise, wird der Geist in uns sein. Und er sagt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Warum? Weil er uns seinen Frieden gibt. Wenn wir den Frieden nicht hätten von Christus, dann hätten wir allen Grund, uns zu fürchten, uns über jeder möglichen bösen Nachricht zu erschrecken. Und so sagt er in Philipper 4 und Vers 6. Nun, auch das müssen wir richtig jetzt begreifen. Philipper 4 und Vers 6, das muss ich dazu sagen, weil ich wieder davon ausgehe, dass einige das missverstehen werden. Da sagt er hier, sorget euch um nichts. Nun, mit anderen Worten, keine Vorsorge treffen, so den Tag hineinleben, das ist damit nicht gemeint. Es geht hier um das ängstliche Sorgen, dass man in jeder Situation, in der man steckt, schon den Untergang sieht, dass man kein Vertrauen hat zu Gott. Nein, sorget euch um nichts, sondern in allen Anliegen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Schauen Sie, und der Friede Gottes, dieser Friede, den Christus uns geben will, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren. Aber wie? In Christus Jesus. Es ist Christus, der uns diesen Frieden gibt. Wir müssen diese Wechselbeziehung haben zu Gott, dem Vater und Jesus Christus. Wir sollen uns nichts sorgen, im Sinne, dass wir jetzt diese ängstlichen Sorgen haben, dass alles kaputt gehen wird, dass wir es doch nicht schaffen können, dass es total nutzlos ist. Aber wir sollen natürlich unsere Anliegen vor Gott, den Vater, bringen, und zwar in Jesus Christus. Und er sagt, der Friede Gottes, der ist höher als alle Vernunft, unsere menschliche Vernunft, die kann das gar nicht begreifen. Wie soll man in solchen Situationen überhaupt friedvoll sein kann? 1. Petrus, Kapitel 5. 1. Petrus, Kapitel 5 und Vers 7. Alle eure Sorge werft auf ihn. Schauen Sie, denn er sorgt für euch. Aber, das heißt jetzt nicht, wie ich sagte, nichts tun zu müssen, aber wir können alle unsere Sorgen, unsere Anliegen, unsere Probleme auf Gott werfen. Darauf kommt es an, denn wir begreifen, dass Gott sich um uns sorgt. Was sagt Christus? Trachtet erst nach dem Reich Gottes, seiner Gerechtigkeit, dann werden euch diese Dinge hinzugefügt werden. Gott weiß ja, dass wir diese Dinge bedürfen, aber wir müssen natürlich unseren Teil auch tun, auch Vorsorge treffen. Nun, einige haben mir geschrieben, haben gesagt, ja, also wenn es jetzt um die große Trübsal geht, dann soll man ja auch in der Weise Vorsorge treffen, dass man sich da große Lager von Lebensmitteln und so weiter dann einrichtet und was weiß ich nicht alles. Das ist eine total falsche Motivation. Gott wird für uns sorgen. Schauen Sie, es geht darum, dass wir uns geistlich vorbereiten, nicht physisch, geistlich. Wir sollen unsere Sorge auf Gott werfen. Er wird uns stärken. Er wird uns kräftigen. Schauen wir uns dies an in Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der uns zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus berufen hat. Haben Sie das mitbekommen? Er hat uns zu seiner Herrlichkeit berufen. Wir sollen die Herrlichkeit erlangen, die Gott hat. Wir sollen Gottwesen werden. Teile der Gottfamilie werden. Der Gott aller Gnade. Es geschieht aus Gnade. Wir haben das uns nicht verdient, dass Gott uns berufen hat. Aber wir müssen unseren Teil tun. Der Gott der Gnade aber, der uns zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus berufen hat, der wird euch, die ihr eine kurze Zeit leidet, zubereiten, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Wie wir bei Paulus gelesen haben, steht fest. Er reifet die Waffenrüstung Gottes. Er wird das Werk in uns vollenden. Er wird uns kräftigen. Er wird uns stärken. Auch wenn wir eine kurze Zeit hindurch leiden müssen, die Leiden dieser Welt stehen in keinem Verhältnis zu der Heiligkeit und der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, wie Paulus sagt. Und so lesen wir zum Abschluss die folgende Stelle in Jesaja 32. Nun, die bezieht sich auf das Millennium. Die bezieht sich auf die Zeit des großen weißen Throngerichtes, der zweiten Auferstehung, wenn die Menschen die Wahrheit erkennen werden. Aber sie bezieht sich eben auch auf uns heute. Sie kann sich auf uns beziehen. Sie soll sich auf uns beziehen. Und das kann nur möglich sein, wenn wir das, was wir heute in der Predigt gehört haben, in unserem Leben anwenden. Wenn wir begreifen zunächst einmal, wo unsere Stärke herkommen muss. Dass wir unseren Teil zu tun haben, aber dass wir, wenn wir nur alles versuchen, auf unsere eigene Stärke abzustellen, dass wir kläglich versagen werden. Und deswegen kommen einige auch nicht voran. Sie kommen nicht voran, weil sie das immer noch nicht begriffen haben, dass sie sich an Gott wenden müssen. Und aber auch den Glauben haben, dass Gott einem hilft, wenn man der Hilfe bedarf. Und wann bedarf man seiner Hilfe nicht? Jesaja 32 und Vers 18. Jesaja 32, Vers 18. Mein Volk, und wir sind heute Gottes Volk, mein Volk wird in Häusern des Friedens wohnen. Nicht laufen in Häusern des Streits, wo es also nichts als Zwietracht und Streit gibt. In sicheren Wohnungen und in sorgloser Ruhe, wie es hier übersetzt wird. Wir sollten ein Volk sein, das mit sorgloser Ruhe lebt. Mit dem Frieden Christi, der in unseren Herzen wohnt. Mit dem Verstehen, dass unsere Schwachheit notwendig ist, damit Gottes Kraft bei uns mächtig sein kann. Dass wir Gottes Kraft des Heiligen Geistes in irdenen Gefäßen haben. Damit wir uns nichts einbilden auf unsere Errungenschaften. Damit wir auf der anderen Seite aber auch begreifen, dass es Gott sein muss, der das Werk, das er in uns begonnen hat, vollenden wird. Wenn wir ihn lassen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.